Viele Jahre hat das Umsatzwachstum in China die Renditeprobleme von Volkswagen überdeckt und auch den Blick darauf verstellt, wie groß der technologische Rückstand des zweitgrößten Autoherstellers der Erde bei Software und in der E-Mobilität eigentlich ist. Der schrumpfende Markt in Europa wirft jetzt auch ein Schlaglicht auf die Auslastung der Fabriken. Das Produktionsvolumen von zumindest einem Autowerk und einer Komponentenfertigung dürfte wohl nie mehr zurückkommen. Die Talfahrt von Volkswagen, warum Sparen nicht mehr reicht. Technologieoffenheit bei BMW jetzt kommen, Wasserstoffautos in Serie. Und AVL liest, warum der Autozulieferer eine Cash-Cow verkauft. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin-News. Es ist ein Dammbruch. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte will Volkswagen in Deutschland ein Werk schließen. Zumindest eines. Denn die Überkapazitäten der Wolfsburger sind eigentlich größer als das Volumen einer durchschnittlichen Autofabrik. Das war kein Geheimnis, als in der Vorwoche am 2. September das Management von VW die Verschärfung des Sparkurses angekündigt hat. Das konnte man nachlesen. Zum Beispiel hier. Im Juli veröffentlichte die Deutsche Automobilwoche die jährliche Analyse der Auslastung deutscher Automobilfabriken im Jahr 2023. Das Fazit: in Summe werden die VW-Werke deutlich schlechter genutzt als die Fabriken der Mitbewerber. Das VW-Werk in Osnabrück zum Beispiel, das 2010 unter politischem Druck aus einer Insolvenz übernommen wurde, lag im Vorjahr bei einer Auslastung von gerade mal 18%. Im Werk in Dresden produziert man bei rund einem Drittel der Kapazität. Und selbst am Hauptstandort Wolfsburg lag die Auslastung im Vorjahr bei nur etwas über 56%. Unter solchen Auslastungsproblemen leiden fast alle deutschen Autofabriken, aber in weitaus geringerem Ausmaß. Insgesamt 6,2 Millionen Autos könnten in Deutschland gebaut werden. Fast erreicht wurde diese Zahl zuletzt vor 13 Jahren, als 2011 insgesamt 5,9 Millionen Autos gefertigt wurden. Im Vorjahr waren es nur 4,1 Millionen Fahrzeuge, eine durchschnittliche Auslastung von etwas über zwei Dritteln. Aber der schlechte Nutzungsgrad der Werke des 10-Marken-Konglomerats, an dem die österreichische Industriellenfamilie Porsche Pirch und das deutsche Bundesland Niedersachsen die Mehrheit halten, ist nur eines von vielen Problemen. Denn der Konzern produziert deutlich teurer als andere Volumenshersteller und das in einem Markt, in dem Qualitätsunterschiede zwischen den Marken nur noch mit der Lupe zu finden sind. Und in vielen Zukunftsbereichen, von der Software bis zur Technologie für die Elektromobilität, liegt man zurück.
Der Tortenwurf zu Wolfsburg, der im Vorjahr bei der Aktionärsversammlung den Firmenpatriarchen Wolfgang Porsche verfehlte, ist nichts gegen die Reaktion, die dem Management der Volkswagen AG derzeit entgegenschlägt. Mit scharfem Protest unter Pfiffen und Buhrufen wurde die Volkswagen-Spitze bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg empfangen, auf der die Verschärfung des Sparkurses angekündigt wurde, der im Vorjahr auferlegt wurde. In Europa, so VW-Chef Oliver Blume vor den Mitarbeitern, würden derzeit 2 Millionen Autos weniger pro Jahr verkauft als vor der Corona-Pandemie. Mit einem Marktanteil rund einem Viertel bedeutet das, dass rund 500.000 Autos, also die Verkäufe für rund 2 Werke, fehlen. Das habe nichts mit den Produkten zu tun oder schlechter Leistung des Vertriebs, so Blume. Ganz hält diese Einschätzung der Realität nicht stand, denn die Schwierigkeiten von Volkswagen gehen tiefer. Der größte deutsche Industriekonzern, der mit seinen 670.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Werken einen höheren Umsatz erwirtschaftet als das Bruttosozialprodukt von Finnland oder Katar, ist der mit Abstand unrentabelste globale Volumenshersteller von Automobilen. Die Kostenprobleme des VW-Konzerns existieren, vor allem in Deutschland, schon lange. Nur konnten sie durch die Milliardengewinne am Weltmarkt lange Zeit erfolgreich ignoriert werden. Vor allem der Absturz von Volkswagen am Megamarkt in China legen diese globale Querfinanzierung deutscher Strukturen im Konzern offen. 2018 fuhr man in China noch 4,6 Milliarden Euro Gewinn ein, heuer dürften es nur noch 1,5 Milliarden Euro sein. Die Tendenz ist stark sinkend. Rechnet man aus dem Volkswagen-Konzern noch die Marken Porsche und Audi heraus, wird deutlich, VW hat ein Rentabilitätsproblem. Besonders deutlich wird das im Vergleich pro Mitarbeiter. 36.000 Euro Gewinn erwirtschaftete 2023 durchschnittlich jeder der 670.000 VW-Mitarbeiter. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Denn beim japanischen Branchenprimus Toyota waren es 80.000 Euro. Beim koreanischen Hersteller Hyundai, die Nummer 3, sogar 85.000 Euro. Das fundamentale Problem des Konzerns, die nicht konkurrenzfähigen Kosten, haben sich durch die sinkenden Absatzzahlen zugespitzt. 800.000 Fahrzeuge wurden in Spitzenzeiten im Stammwerk von Volkswagen in Wolfsburg gefertigt. Heute ist es nur noch rund die Hälfte. Auslastungsgrade von 50% sind auch in vielen anderen deutschen VW-Werken keine Seltenheit. Bei einer dauerhaften Unterauslastung von einem Drittel gilt ein Werk als gefährdet. Angesichts dieser Kostenstruktur ist der Volkswagen-Konzern auch nur mittelmäßig innovativ. Das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach untersucht regelmäßig zur Serienreife gebrachte Produkte und Technologien von Autoherstellern, die Einfluss auf Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung haben. Seit 2021 haben chinesische Hersteller in Summe deutsche Hersteller bei den Innovationen deutlich überholt. Vor allem der starke Rückgang bei den Innovationen von Volkswagen hat dazu beigetragen. Insgesamt finden sich die Wolfsburger nur noch im Mittelfeld. Die Idee war ambitioniert und dem damals größten Automobilkonzern der Erde angemessen. Weil vernetzte, intelligente und autonome Fahrzeuge in Zukunft das Geschäftsmodell von Automobilherstellern und auch die Erlösquellen nachhaltig verändern wird, sollte eine Software-Tochter von der Architektur bis zum Programm und Kompetenzen in der Chip-Entwicklung Wissen aufbauen. Rund 6.000 Programmierer arbeiteten in der Hochzeit daran, rund 60% der Software für den Konzern zuzuliefern. Doch Probleme bei der Softwareentwicklungstochter CARIAD hatten zu Verzögerungen bei wichtigen Fahrzeugprojekten wie dem Porsche E-Macan und dem Audi Q6 e-tron und letztlich zur Ablösung von Konzernchef Herbert Diess geführt. Nun schrumpft der Konzern seine Softwareeinheit und geht Kooperationen wie jene mit dem strauchelnden E-Auto-Startup Rivian ein. Ein Paradigmenwechsel. Aber einer mit hohem Preis. Denn damit gibt man bei Volkswagen den Anspruch auf, bei der wichtigsten Technologie im Auto an der Spitze der Entwicklung zu stehen. Es zeichnet sich, wie jetzt schon bei zugekauften Batteriezellen, eine Abhängigkeit von Zulieferern wie Google ab und ein Abstieg auf der Wertschöpfungsleiter. Der Volkswagen-Vorstand rund um Oliver Blume muss das Unternehmen jetzt mit einem harten Sparpaket, das auch Werksschließungen beinhaltet, nachhaltig erfolgreicher aufstellen. Keine leichte Aufgabe bei dem Einfluss, den Gewerkschaften und der Großaktionär Niedersachsen im Aufsichtsrat des Konzerns haben. Von den insgesamt 9 Werken in Deutschland scheint die Produktion in Wolfsburg, abgesehen von Personalabbau, am ungefährdetsten. Zwar werden in der Autostadt fast die Hälfte aller deutschen Angestellten beschäftigt, doch die Konzernzentrale gilt als unantastbar. Als hochgefährdet gilt das Kleinwagen- und Cabrio-Werk in Osnabrück. Hier werden Modelle für Volkswagen und Porsche produziert. Das Werk dürfte das am schlechtesten ausgelastete im Konzern sein. Auch die gläserne Manufaktur in Dresden gilt als Wackelkandidat. Hier wird mitten in der Stadt in einem gläsernen Bau die ID-Familie endgefertigt. Mit der derzeitigen E-Auto-Absatzflaute hat es Dresden besonders schwer. Das Werk ist das kleinste in Deutschland und dient als Touristenattraktion auch der Markenpflege. Vorbild für die Sanierung von Volkswagen könnte ausgerechnet die eigene Lkw-Tochter MAN sein. Der Nutzfahrzeughersteller schrieb im Jahr 2000 noch fast eine halbe Milliarde Euro Verlust. Damals wurden von der MAN-Führung, wie heute vom VW-Management, die gegebenen Beschäftigungsgarantien aufgekündigt und Werksschließungen angekündigt. Gekommen ist es weniger drastisch. Teile der Produktion aus dem Stammwerk München wanderten nach Krakau. Zwar wurde das Werk im oberösterreichischen Steyr verkauft, hier werden jetzt unter der Marke Steyr Automotive Elektro-Lkw produziert. Doch heute gilt MAN als saniert. Insgesamt wurden 3.400 Stellen in Deutschland und Österreich abgebaut, aber kein Werk geschlossen.
Volkswagen will übrigens nicht nur bei den Ausgaben sparen, sondern offenbar auch an der Einnahmenschraube drehen. Das berichtet das Branchenmagazin Kfz-Betrieb unter Berufung auf ein Schreiben der Wolfsburger an seine Vertragshändler zu Wochenbeginn. Offenbar hebt die Marke VW die Preise für alle Verbrennermodelle mit Ausnahme des Polo recht überfallsartig und deutlich an. Die neuen Richtpreise für Vertragshändler in Deutschland, zum Beispiel jener für den Golf mit einem Aufschlag von etwa 1.100 Euro, gelten für Bestellungen ab morgen, den 12. September. Themenwechsel. Angesichts zunehmend knapper werdender Batterierohstoffe und unzureichender E-Ladenetze will man bei BMW nicht alles auf eine E-Mobilitätskarte setzen. Elektroautos, die ihren Strom aus Wasserstoff statt aus einer Batterie beziehen, könnten in Zukunft eine Ergänzung zu reinen Stromern darstellen. Deshalb will BMW ab 2028 mit der Serienproduktion eines Wasserstoffautos beginnen. Gemeinsam mit Toyota wollen die Bayern eine neue Generation von Brennstoffzellentechnik entwickeln und die Zusammenarbeit bei Einkauf und Entwicklung soll dabei für große Stückzahlen sorgen. Welche Modelle Wasserstoffoptionen bekommen sollen und in welchem Werk diese in Serie gebaut werden sollen, steht noch nicht fest. In welchem Werk die Elektromotoren gebaut werden, die zukünftig durch Brennstoffzellen betrieben werden, hingegen schon. Am oberösterreichischen Standort in Steyr wurde vorige Woche mit der Vorserienproduktion für die neue Generation E-Motoren für den gesamten Konzern begonnen.
BMW hat wie angekündigt am Standort Steyr mit der Vorserienproduktion für die neue Generation von Elektroantrieben für den Konzern begonnen. Ab sofort werden die Antriebe vom Band laufen und für interne, ausgiebige Tests eingesetzt. Ein Jahr später, ab Herbst 2025, soll die neue Klasse an E-Motoren für den Markt gefertigt werden, heißt es bei der Pressekonferenz. Wir rechnen damit, dass rund 50% des Absatzes bis 2030 die E-Mobilität betreffen wird, so Klaus von Moltke, Werksleiter der BMW Group Werk Steyr. Es wird Teil unserer Mobilität sein und auch bleiben. Er wolle sich jedoch nicht festlegen, wie lange BMW noch Verbrennermotoren entwickeln werde. Die BMW Group werde sich an den Marktgegebenheiten orientieren. Ein mögliches Verbrenneraus in der EU mit 2035 wäre aber ein wesentliches Datum. Wie seit 2022 geplant, ist rund die Hälfte der neuen Produktionshallen fertiggestellt. Im Vollbetrieb werde BMW in Steyr ab 2028 auf rund 45.000 Quadratmetern bis zu 600.000 Antriebe pro Jahr bauen. Mit der jetzt offiziell gestarteten Vorserienproduktion habe man bereits 2/3 des zeitlichen Fortschritts des Projekts durchlaufen. Ab dem dritten Quartal 2025 sollen die Antriebe der neuen Klasse auf der Straße eingesetzt werden. Die Vorserie selbst will man bis dahin auf Prüfständen, auf der Straße oder auf Rennstrecken auf Herz und Nieren testen. Das Werk in Steyr soll damit zum Kompetenzzentrum für E-Motoren der 6. Generation ausgebaut werden. Insgesamt beschäftigt BMW dort 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man auf jeden Fall halten wolle. Ob diese Zahl gar erhöht werde, hänge von der Marktentwicklung ab. In der Entwicklung würden 2/3 der Beschäftigten für die E-Mobilität eingesetzt, in der Produktion ist der Anteil geringer. 2020 habe man mit der Grundkonzeption begonnen, erklärt Josef Hoheneder, Leiter des Entwicklungsstandortes Steyr. Wir sehen uns beim E-Antrieb am Beginn einer langen Entwicklung, wie es beim Verbrenner vor 100 Jahren war. Im neuen E-Motorenwerk werden auch Kernkomponenten wie das Gehäuse oder der Inverter direkt vor Ort produziert. Dass auch Wasserstoff für BMW ein Thema ist, konnte Werksleiter von Moltke bestätigen. Es werde zwar geforscht, es gebe aber noch keinen konkreten Auftrag in diese Richtung für den Standort. Derzeit würden nach wie vor rund 1 Million Verbrennerautos für den Weltmarkt gebaut. Man wolle sich aber breit aufstellen und an der Dekarbonisierung künftig weiter mitarbeiten.
AVL List gilt als eines der innovativsten Unternehmen Österreichs. 211 Patente hat der steirische Automobilzulieferer, der mit 14.000 Mitarbeitern weltweit Systeme und Komponenten für Motoren entwickelt und testet, im Vorjahr angemeldet. Kein Unternehmen dieses Landes hat mehr geschafft. Im Vorjahr erwirtschaftete AVL einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro, ganze 10% davon flossen in die Forschung und Entwicklung. Doch die Krise der deutschen Automobilindustrie macht auch vor den Grazern nicht Halt. Im Frühjahr mussten 70 Mitarbeiter in Graz abgebaut werden, weitere 130 Stellen werden bis Ende des Jahres nicht nachbesetzt. Jetzt verkauft der Automobilzulieferer einer der ertragreichsten Teilbereiche des Konzerns.
Die steirische AVL List GmbH verkauft eine der Cash-Cows des Unternehmens, die Piezocryst Advanced Sensorics, an das britische Unternehmen Spectris. Das Unternehmen produziert hochinnovative Sensoren für die Automobilindustrie, die Motorleistungen optimieren soll. Der Kauf dürfte bei rund 133 Millionen Euro liegen. Der Verkauf der Piezocryst soll, so heißt es, nichts mit der momentan angespannten Situation der Automobilzulieferer zu tun haben. Für die 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Piezocryst dürfte sich nicht viel verändern. Der Standort bleibe in Graz am Gelände der AVL. Organisatorisch wird das Unternehmen in der Spectris-Tochterfirma Höttinger Brühl und Kjær verankert werden. Wir sind überzeugt, in der HBK den idealen Partner gefunden zu haben, damit sich das Unternehmen weiterentwickeln und in neue Märkte vordringen kann, sagte AVL-Chef Helmut List. Der steirische Automobilzulieferer erzielte im Vorjahr mit insgesamt rund 12.200 Mitarbeitenden weltweit, davon 4.300 in Graz, einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro. Die metalltechnische Industrie verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Produktionsrückgang von 10%. Etwa 50% der 1.200 Mitgliedsunternehmen rechnen heuer mit einem negativen Betriebsergebnis. Die Auftragseingänge gingen preisbereinigt um 4,1% zurück. Rund 4.000 Stellen wurden abgebaut. Das ist das Fazit der Pressekonferenz des Fachverbandes der metalltechnischen Industrie in der Vorwoche. Die Situation ist dramatisch. Wir befinden uns mitten in einer Rezession, sagte Christian Knill, Obmann des FMTI und CEO der Knill-Gruppe, anlässlich der Präsentation der Zahlen. Für das zweite Halbjahr sei, so Knill, keine Besserung in Sicht. Es werde ein Produktionsrückgang von 9% erwartet. Über 5.000 Stellen seien in den vergangenen 6 Monaten im Ausland aufgebaut worden. Kurzarbeit gebe es aber derzeit keine in der Branche. Laut einer Umfrage unter den Mitgliedern des FMCI tragen sich knapp 50% mit dem Gedanken, ihren Standort ins Ausland zu verlagern, sofern das möglich ist. 85% der Betriebe in der Branche sind Familienunternehmen. Besonders die Höhe der Löhne machen den Unternehmen der Branche zu schaffen. Diese seien in Österreich mehr als doppelt so stark gestiegen wie im EU-Vergleich und dreimal so hoch wie in Deutschland. Der Wert liegt in Österreich bei ca. 8,9%, in Deutschland bei 2,9%. Der Europaraum notiert bei rund 3,5%. Die Arbeitskosten würden, so Knill, in Österreich um 22% über dem Eurozonendurchschnitt liegen. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel ist gut ins neue Geschäftsjahr 2024 und 2025 gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 1,2% auf 289,1 Millionen Euro zu. Der Gewinn stieg um 30,3% auf 12,8 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Erstmals seit 6 Quartalen sei auch im Segment Components wieder mehr Umsatz erwirtschaftet worden. Steigende Umsätze signalisieren, dass die schwierige Lage im Komponentensegment weitgehend vorüber ist, sagt Alfred Felder, CEO der Zumtobel AG, bei der Präsentation der Zahlen. Komponenten werden vorwiegend in die Bauwirtschaft geliefert. Vor allem in Großbritannien und Norwegen sei die Nachfrage gestiegen. In der Dachregion hätten vor allem Österreich und die Schweiz positiv zur Entwicklung beigetragen. Durch Umsatzsteigerungen und verbesserten Materialeinsatz sind Personal- und sonstige Kostenerhöhungen überkompensiert worden und das operative Ergebnis EBIT um 39,5% auf 20,2 Millionen Euro gestiegen. Die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage sei nach wie vor angespannt, was die Prognose für das Gesamtjahr 2024-25 erschwert, heißt es in der Aussendung.
Ja, das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Noch mehr Insights in die Industrie finden Sie in den Magazinen in unserem Shop. Dazu jede Menge Goodies wie Kaffeetassen, T-Shirts oder Pullis im Neugier-Design. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie uns auf LinkedIn oder unserem Player zusehen und mehr von uns sehen wollen, dann können Sie dies in unserer Mediathek auf unserer Website unter industriemagazin.at/news-tv tun. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.